Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negoha Amidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Seit über einem Jahr tobt in Nahost wieder Krieg. Der jahrzehntealte Konflikt im Nahen Osten ist am 7. Oktober vergangenen Jahres in einer Art und Weise eskaliert, wie wir das noch nie erlebt haben, und hat sich mittlerweile in die Region reingebrannt. Nicht nur Gaza und Israel sind im Krieg, sondern mittlerweile auch der Libanon. Auch aus Syrien oder dem Irak heraus werden Raketen Richtung Israel geschossen. Es droht, ein Flächenbrand zu werden. In dieser Folge von dem Krisenmodus wollen wir aber nicht so sehr über die politischen Geschichten sprechen, die im Hintergrund dieses Konfliktes sind. Die werden wir auch besprechen. Aber wir wollen vor allem von Menschen berichten, deren Leben sich durch die Eskalation dieses Konfliktes ein für alle Mal verändert hat. Ihr hört von Ralf Levinson, der mit seiner Familie im Kibbutz Kfar Aza gelebt hat, nur 2 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Ihr werdet auch von Ali Al-Hajjar hören, der in Rafah im Süden des Gazastreifens ein Haus hatte und dessen Familie durch den Krieg schwer in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und schließlich spreche ich auch mit Nabil Costa aus dem Libanon, dessen Heimatland erneut in den Konflikt hineingezogen wurde.
Also am Feuer war Feiertag bei uns und wir haben ganz normal, wie das ist, an den Feiertag Familienessen und so weiter, aber nichts Besonderes. Keiner hat was vermutet und wir sind schlafen gegangen. Um so ungefähr 20 Minuten nach 6 hat es angefangen mit Raketenalarm und heftig geknallt um uns herum mit Raketenangriffe, was nicht was ganz Außernormales war. Aber normalerweise, wenn es 1 oder 2 Mal knallt, dann sind wir nicht in den Schutzraum gegangen, sondern haben gewartet, bis es aufgehört hat und das Leben ist weitergegangen. Aber in diesem Fall hat es eine nach der anderen eingeschlagen und sind wir doch ins Schutzkeller gegangen. Und dann in wenigen Minuten haben wir das Knallen von automatischen Sturmgewehren gehört. Und dann haben wir schon verstanden, dass das mal was ganz anderes ist.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Krisenmodus. Mein Name ist Jan Jessen, ich bin Journalist und Kriegs- und Krisenreporter für die Funke Mediengruppe. Meine Berichte lest ihr zum Beispiel in der NRZ, im Hamburger Abendblatt oder in der Berliner Morgenpost, aber auch in allen anderen Titeln der Funke Mediengruppe und auf unseren Nachrichtenportalen. Simchat Torah ist eigentlich ein Tag der Freude und des Feierns für jüdische Familien. Es ist ein Feiertag, der insbesondere bei den Kindern beliebt ist, weil es da Süßigkeiten gibt. Und der Ralf Levinson, von dem ihr gerade schon gehört habt, der hat am Vorabend dieses Feiertages mit seiner Familie zusammengesessen. Und zwar ein ganz normaler Abend, sagt er. Man hat sich auf den Feiertag am nächsten Tag gefreut. Doch am Morgen des 7. Oktober 2023 hat sich einfach alles verändert. Die Hamas startete einen groß angelegten Angriff auf Israel. Ein Angriff, der das Leben von tausenden Menschen auf beiden Seiten der Grenze für immer verändern sollte. Während Ralf Levinson und seine Familie sich in ihrem Haus in Kfar Aza verschanzen mussten, um den Raketen und Terroristen zu entkommen, war auch Ali Al-Hajjar, nur 30 Kilometer entfernt im Gazastreifen, tief betroffen.
Ich denke, meine Kinder in dem Bus Richtung ihre Schule in Rafah. Wenige Augenblicke später wurden Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Und einer der heftigsten Kriege der neuen Zeit begann, wie durch eine Wunderweise meine Kinder sicher nach Hause zurück. Und die schwierigste und die schlimmste Phase unseres Lebens beginnt. Die israelische Armee begann rund um die Uhr überall zu bombardieren. Wir sind wehrlose Zivilisten, die zwischen den Kriegsparteien lebten.
Ali al-Hajjar, das muss ich dazu sagen, Ali al-Hajjar ist nicht der richtige Name dieses jungen Mannes, mit dem ich seit geraumer Zeit im Austausch bin. Das ist ein Alias-Name, den ich ihm gegeben habe, weil er mir immer wieder schreibt, mir immer wieder Sprachnachrichten schickt aus Gaza, um mir zu erklären, wie es ihm und seiner Familie geht. Und er ist ein auch dezidierter Kritiker der Hamas. Und das bringt ihn natürlich in Lebensgefahr. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die den Gazastreifen mit harter Hand beherrscht und auch brutal gegen Kritikerinnen und Kritiker vorgeht. Und deswegen habe ich ihm eben diesen Alias-Namen gegeben. Der Angriff der Hamas am 7. Oktober war ein Wendepunkt im israelisch-palästinensischen Konflikt. Kämpfer der Hamas, aber auch anderer bewaffneter Fraktionen im Gazastreifen, beispielsweise der Islamische Dschihad oder die Volksfront zur Befreiung Palästinas, aber auch ein paar kleinere Splittergruppen, die haben die Grenzbefestigung durchbrochen und sind tief in israelisches Gebiet vorgedrungen. Tausende Raketen wurden an diesem Tag auf Städte und Dörfer in Israel abgefeuert, während die bewaffneten Gruppen die Kibbuzim stürmten und unzählige Menschenleben auslöschten. Diese Eskalation, so überraschend sie auch gekommen ist, die hat ihre Wurzeln in einem Konflikt, der schon sehr, sehr lange zurückreicht, bis ins Jahr 1948, eigentlich sogar noch früher, aber richtig begonnen hat es im Jahr 1948 mit der Gründung des Staates Israel. Und viele arabische Menschen betrachten Israel als ein Fleisch im Stachel der arabischen Welt. Und es gibt eben sehr, sehr viele Widerstandsgruppierungen, die ja gegen den Staat Israel vorgehen und allen voran die Hamas. Die Hamas, das ist eine, ich habe ja gerade schon gesagt, Terrororganisation islamistischer Prägung, die 1987 gegründet wurde. Zur gleichen Zeit, als Ali um seine Kinder in Rafah bangte, befanden sich Ralf und seine Frau im Schutzraum ihres Hauses in Kwaaza. Kwaaza ist einer von mehreren Kibbuzim, die um den Gazastreifen herum liegen. Kibbuzim, das sind im Grunde genommen ja so selbstverwaltete kleine Dörfer, die vorrangig von der Landwirtschaft leben. Und Ralf ist da hingezogen mit seiner Familie, kommt eigentlich aus Namibia. Und die sind da hingezogen, weil ihnen das Stadtleben nicht behagt. Und haben gedacht, da haben sie eben Ruhe in diesem kleinen Dörfchen Kwaaza. Allerdings Ruhe gab es da im Grunde genommen nie, denn der Gazastreifen ist eben in direkter Nachbarschaft. 2 Kilometer sind es gerade mal bis zur Grenze des Gazastreifens. Und aus dem Gazastreifen heraus sind in den vergangenen Jahren immer wieder Raketen nach Israel reingeschossen worden. Bis 2005 waren im Gazastreifen israelische Siedler, auch das galt als illegal, als völkerrechtswidrig. Und 2005 sind diese Siedlungen aufgelöst worden von der israelischen Regierung. Die Israelis sind raus aus dem Gazastreifen und dieser Gazastreifen ist seitdem selbstverwaltet. Der Gazastreifen, das ist ein sehr, sehr kleiner Landstrich direkt am Mittelmeer. Vielleicht von der Quadratkilometerzahl so groß wie das Stadtgebiet von München. Also wirklich klein, dort leben aber 2 Millionen Menschen, einer der am dichtesten besiedelten Regionen in der Welt. Und im Gazastreifen herrscht die Hamas, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist, die sich gegen jede Friedenslösung ausgesprochen hat mit Israel, die den Slogan hat, vom Fluss bis zum Meer. Das ist diese Parole, die ihr sicherlich from the river to the sea, die ihr vielleicht auf der einen oder anderen oder von der einen oder anderen Demonstration gehört habt, die pro-palästinensisch war. Das bedeutet nichts anderes als die komplette Vernichtung Israels, also des Staates Israels. Und dafür steht die Hamas, die, wie gesagt, im Gazastreifen das Sagen hat, dort eine sehr rigide Herrschaft aufgebaut hat, brutal gegen Oppositionelle vorgeht, das Leben von Frauen auch nicht unbedingt einfacher macht. Die haben also auch ein sehr reaktionäres Frauenbild als islamistische Organisation. Und die mit dem Islamischen Dschihad und anderen Organisationen dann eben immer wieder seit 2005 Raketen nach Israel abgeschossen hat, was immer wieder israelische Reaktionen provoziert hat. Also es gab in den vergangenen Jahren immer wieder mal auch israelische Luftangriffe, auch größere Militäroperationen im Gazastreifen, um die Strukturen der Hamas zu schwächen. Das hat ganz offensichtlich nicht geklappt, wie der 7. Oktober gezeigt hat. An diesem Tag sind die Hamas-Kämpfer eben nicht nur mit Raketen gekommen und haben angegriffen, sondern sie sind auch zu Fuß über die Grenze, haben den Grenzzaun durchbrochen, von dem man eigentlich dachte, dass er unüberwindbar sei. Sie sind aus der Luft gekommen mit Paraglidern, sie sind aus dem Meer gekommen, da haben sie Taucher geschickt und haben dann eben die Kibbuzim rund um den Gazastreifen überfallen und sehr viele Menschen getötet. Ralf hat mir erzählt von etwa 300 Terroristen, die allein in seine Siedlung eingedrungen sind.
Wir haben vermutet, dass das kurz vorbeigeht, dass das Militär kommt und dass die Sache dann zu Ende ging. Aber das ist nicht so passiert. Es kam keine Hilfe. Und dann haben wir langsam, obwohl wir schlechten WLAN-Empfang hatten im Schutzraum, haben wir die Bitten von anderen Menschen in unserer Gemeinde durch WhatsApp bekommen. Es ging so, bei mir brechen in der Wohnung ein, wir sind in Schutzraum, bitte hilfe uns. Jetzt sind sie in der Wohnung und schießen in der Wohnung. Und dann haben die nächste Nachricht versuchen, die Tür zum Schutzraum aufzubrechen. Die nächste Nachricht ist, das Haus ist in Brand. Hilfe uns bitte, wir sind verletzt. Und dann kam keine Nachricht mehr. Und keiner konnte irgendwas tun. Und immer noch nicht verstanden, dass das ein Riesenangriff war in dieser kleinen Gemeinde. Und dass so viele Leute ermordet worden sind und abgeschleppt worden sind, das hat sich erst alles später festgestellt. Und so ging das in meinem Fall 24 Stunden, bis das Militär bei uns eingebrochen ist in die Wohnung. Auch dann waren wir nicht sicher, ob das israelische Soldaten sind oder Terroristen, die gekleidet waren wie israelische Soldaten, obwohl ich mit denen gleich gesprochen habe und habe dann verstanden, wie sie Hebräisch gesprochen haben, dass das doch israelische Soldaten waren und dass sie bei uns waren, um uns in die Sicherheit zu begleiten. Und das dann auch gemacht, haben gesagt, so kommt sofort mit uns mit und haben dadurch die Nachbarn eingesammelt als eine Gruppe. Auf beiden Seiten wurden wir beschützt von Soldaten. Es war stockdunkel, es war kein Strom, keine Straßenbeleuchtung. Und die haben uns bewacht, weil andauernd auf uns geschossen wurde. Und so haben wir die Nachbarn eingesammelt und sind zu einer mehr oder weniger sicheren Stelle gemarschiert, ungefähr 200 Meter von unserer Wohnung, wo sie uns dann in einen Schutzraum gesteckt haben und haben uns gesagt, wartet hier, bis wir euch abholen. Es ist im Augenblick zu viel Schießereien. Es ist zu unsicher, draußen zu sein. Und so war es auch. Waren wir ungefähr 2-3 Stunden in den Schutzraum und sind dann wieder mit Begleitung von Soldaten auf beiden Seiten bis zu einer Tankstelle gelaufen. Das ist ungefähr 1,5 Kilometer von der Kibbutz. Und da haben Russen auf uns gewartet, die uns dann in Sicherheit genommen haben. Aber das ist das erste Mal, wo ich und auch alle um mich erfahren haben, was wirklich passiert ist. Denn der ganze Weg, den wir gelaufen sind, lagen Leichen, ausgebrannte Autos, Paraglider, Maschinenpistolen, Granaten, Sprengstoff, tote Tiere, umgekehrte Autos. Also eine echte Kriegszone.
Ralf und seine Frau leben heute nicht wieder in ihrem Zuhause. Die leben mittlerweile in Zentralisrael. Ralf hat mir gesagt, er will auf jeden Fall irgendwann nach Kfar-Aza zurück. Aber der Schock sitzt natürlich noch tief. Das Leid, das der Überfall verursacht hat, ist nicht nur in Kfar-Aza spürbar, sondern das war wirklich ein Trauma für die gesamte israelische Gesellschaft. Also ich war nach dem Terrorüberfall am 7. Oktober mehrmals in Israel, habe mit vielen Menschen da gesprochen, habe unter anderem auch mit vielen Leuten aus der eigentlich starken israelischen Friedensbewegung gesprochen. Und die waren direkt nach dem 7. Oktober natürlich alle komplett schockiert. 1139 Menschen, die da getötet wurden, abgeschlachtet wurden, Frauen, die vergewaltigt wurden, 250 Menschen, die in den Gazastreifen verschleppt wurden von den Terroristen. Sowas hat es eben in der Geschichte Israels noch nie gegeben. Und das hat alle wirklich tief schockiert und traumatisiert. Noch dazu kommt, dass diese Kibbuzim um den Gazastreifen rum eigentlich säkulare Kibbuzim sind. Also die haben nichts mit den Siedlungen zu tun, die wir im Westjordanland haben, wo nationalreligiöse Siedler unterwegs sind. Fanatiker, sondern das sind in den Kibbuzim am Gazastreifen, das waren eigentlich progressive Menschen, die ganz häufig für einen Ausgleich mit dem Gazastreifen und mit den Palästinenserinnen und Palästinensern gestanden haben. Der Ralf beispielsweise ist einer der Volunteers gewesen, die kranke und verletzte Kinder und ältere Menschen vom Gazastreifen aus in israelische Krankenhäuser gebracht haben. Hat alles nichts genutzt. Diese Kibbuzim waren eben die primären Ziele der Hamas und wie gesagt, da sind sehr viele Menschen getötet worden. Aus Kfar-Aza allein wurden 18 Menschen von der Hamas als Geiseln genommen. 5 von ihnen werden noch immer am Gazastreifen vermutet. Insgesamt sind das zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch 101 Menschen, die im Gazastreifen vermutet werden. Wahrscheinlich der Großteil von ihnen tot. Nach Kfar-Aza sind 11 zurückgekommen. 2 wurden erschossen. Das war eine tragische Situation, als sich insgesamt 3 israelische Geiseln selbst befreien konnten und aus ihrem Gefängnis geflohen sind im Gazastreifen, von der israelischen Armee gesichtet wurden und obwohl sie weiße Fahnen dabei hatten, erschossen wurden. Die israelische Armee geht also im Gazastreifen sehr, sehr hart auch vor. Seit dem 7. Oktober immer wieder sterben auch Zivilistinnen und Zivilisten und in diesem Fall wurden dann eben auch israelische Geiseln aus Versehen erschossen. Während sich auf beiden Seiten der Grenze das Grauen entfaltete, also auf der einen Seite am 7. Oktober der Terrorüberfall der Hamas, auf der anderen Seite der Krieg gegen Gaza, der dann direkt an demselben Tag begonnen hat mit ersten Bombenangriffen. Einige Zeit später, 2 Wochen später, gab es dann den Start der Bodenoffensive und mit wirklich unfassbaren Folgen für die Menschen in Gaza, da kommen wir gleich noch drauf, ist auf der anderen Seite im Norden Israels auch ein Konflikt losgebrochen, nämlich der Konflikt mit der Hisbollah. Die Hisbollah ist eine schiitisch-islamistische Organisation, anders als die Hamas, sunnitisch-islamistisch. Und die Hisbollah wurde 1982 gegründet. Die Hisbollah ist ganz eng mit dem Iran verbunden. Der Iran und die Mullahs im Iran, die unterstützen die Hisbollah sowohl finanziell, aber auch durch das Training von Kämpfern und die Ausrüstung von Kämpfern. Die iranischen Revolutionsgarden sind also im Libanon sehr häufig unterwegs, um die Hisbollah weiter aufzurüsten. Und die Hisbollah hat im Süden Israels ihren Schwerpunkt. Die haben dort auch in diversen Dörfern Waffendepots, Raketen, Abschussanlagen. Sie haben Tunnelsysteme gebaut, ähnlich wie die Hamas im Gazastreifen, um aus den Tunneln heraus angreifen zu können. Und am 8. Oktober, direkt also am Tag nach dem 7. Oktober, hat die Hisbollah angefangen, Israel anzugreifen. Die Dörfer und die Kleinstädte im Norden Israels, da sind also Raketen geflogen. Es gab den Versuch, mit Infiltrationstrupps in den Norden reinzukommen. Es gab Beschuss durch Mörsergranaten. Und natürlich hat auch Israel reagiert und dann die Dörfer und Kleinstädte im Süden des Libanon beschossen. Das hat sich peu à peu hochgeschaukelt. Dieser Konflikt hat übrigens auch dazu geführt, dass mittlerweile 60.000 israelische Menschen aus dem Norden Israels fliehen mussten und als Binnenflüchtlinge im eigenen Land leben seit dem 8. Oktober. Das führte natürlich dazu, dass die israelische Regierung sagt, wir müssen die Hisbollah ähnlich wie die Hamas endgültig besiegen. Und entsprechend erleben wir in den vergangenen Wochen eine totale Eskalation dieses Konfliktes im Norden Israels beziehungsweise im Süden des Libanon. Und ja, auch da besteht die Gefahr, dass das Ganze eben zu einem Flächenbrand wird.
Die Menschen sind frustriert. Wir sind müde von Kriegen und Kämpfen. Wir haben das wirklich satt. Seit meiner Geburt, das war im Jahr 1957. Wir sind einfach müde davon. Immer wieder gibt es ein Problem, einen Kampf, weil es keine wirkliche Lösung für das Problem gibt.
Wenn ihr jetzt gerade gehört habt, das war Nabil Costa, der lebt in Beirut, der Hauptstadt des Libanon, und er leitet eine kleine evangelikale Hilfsorganisation sowie eine private Schule. Und in so einem Seminar dieser evangelikalen Organisation sind jetzt um die 200 Geflüchtete untergebracht. Die Schule selber ist ein Hilfezentrum geworden, wo Lebensmittel verteilt werden. Wie gesagt, der Konflikt, der im Grunde genommen am 8. Oktober ja schon losgegangen ist, ist in den vergangenen Wochen eskaliert, insbesondere seit der zweiten Septemberhälfte. Ihr habt das mitbekommen, tausende Menschen sind da verletzt worden. Und am 27. September stirbt dann auch noch Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah bei einem israelischen Bombenangriff im Süden von Beirut, in Daia, das ist eine Hochburg der Hisbollah. Dort sind in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mal Hisbollah-Kommandeure ausgeschaltet worden von der israelischen Armee. Und das ist natürlich auch eine Eskalation, wie es die noch nie vorher gegeben hat.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy, you're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Die Eskalation hat allerdings auch dazu geführt, dass mittlerweile im Libanon gut 1 Million Menschen Geflüchtete sind. Und Teil, wie gesagt, eben bei Nabil Costa untergebracht in diesem Seminar. Das ist nicht neu. Auch im Libanon gab es immer wieder Krieg. Der letzte war 2006, als sich Israel und die Hezbollah einen Monat lang Auseinandersetzungen geliefert haben. Auch da mit vielen hundert Toten. Aber diesmal ist das Ganze noch deutlich verheerender. Und Nabil schildert uns, wie sie mit der schwierigen Situation umgehen.
Weißt du, es ist irgendwie schizophren. Mal werden wir bombardiert, dann wieder ein oder zwei Tage gar nicht. Dann machen wir weiter, als ob nichts wäre. Die Leute versuchen, ihr normales Leben zu führen. Die Menschen können nicht die ganze Zeit frustriert bleiben. Sie brauchen etwas, womit sie sich beschäftigen können.
Ja, während die Eskalation des Konfliktes für Menschen wie Nabil Costa im Libanon jetzt relativ frisch ist, wie gesagt, die haben sich seit dem 8. Oktober immer wieder Scharmützel geliefert, blutige Scharmützel, israelische Armee und die Hezbollah. Aber richtig eskaliert ist das eben mit schweren Bombenangriffen eigentlich erst seit Mitte September. Also während da im Libanon gerade jetzt die Hölle aufgebrochen ist, hat Ali Al-Hajjar mit seiner Familie diese Hölle schon seit dem 7. Oktober erlebt. Also er hat einfach jeden Tag beschrieben, wie sich das alles weiterentwickelt, wie seine Familie und er immer wieder von A nach B fliehen mussten. Also ich habe ja erzählt vorhin, die stammen eigentlich aus Rafah im Süden des Gazastreifens. Die Israelis hatten nach dem 7. Oktober mit dem Start der Bodenoffensive am 27. Oktober begonnen, vom Norden aus sich runter in den Süden vorzuarbeiten. Und ja, Ali hat mir das eben immer wieder geschrieben, wie sich das entwickelt, wie furchtbar die Situation ist, wie sich der Mangel von Lebensmitteln, von Medikamenten auswirkt und derlei Dinge. Und ja, der beschreibt das schon sehr, sehr eindrucksvoll.
Und wir verbrachten Tage und Nächte im Freien, ohne Zelt oder Unterschlupf. Und wir konnten die Geräusche hören, die Bombardierung von Rafah durch Kanonis. Nach 40 Tagen konnte ich Rafah betreten. Ich fand mein Haus, das ich über viele Jahre gebaut hatte. Es war ein Steinhaufen. Ich hatte das Gefühl, dass alles da war vorbei. Und ich habe meine Familie nichts von dieser Katastrophe erzählt. Und unsere Leiden dauert immer noch an Toten, Angst, Hunger, Durst und Wissenheit. Und wir werden auch in humanitären Gebieten Bomben angegriffen.
Ali erlebt also hautnah, wie die israelische Armee Bombenangriffe auch auf seine Heimatstadt fliegt. Rafah hat mir auch Bilder geschickt von seinem Haus, das er also über Jahre aufgebaut hat, was komplett zerstört ist jetzt. Das ist furchtbar. Jetzt lebt die Familie in einem Rohbau. Und eine ganze Zeit lang haben sie in einer provisorischen Hütte gelebt, hat er mir erzählt, die seine Frau gebaut hatte unter irgendeinem Baum, während er dann eben versucht hat, Essen zu kriegen. Seine Frau kriegt auch noch ein Kind, das fünfte, in so einer bitterkalten Februarnacht. Und also eine ganz, ganz fürchterliche Situation. Und gleichzeitig muss man eben auch sagen, feuern die Hamas und die anderen militanten Gruppen, Islamischer Dschihad, Volksfront für die Befreiung Palästinas und andere, auch immer weiter Raketen ab. Die Hamas selber publiziert immer wieder Propagandavideos, in denen sie zeigt, wie ihre Kämpfer vorgehen, wie ihre Kämpfer israelische Panzer attackieren, israelische Soldaten attackieren, wie sie auf toten israelischen Soldaten herumtrampeln und derlei Dinge. Das macht die Kriegsführung in Gaza für die israelische Armee natürlich unglaublich schwierig. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, die israelische Armee geht da wirklich, wirklich rücksichts- und skrupellos vor. Für die israelische Armee gilt die Doktrin, wir müssen, egal was es kostet, das Leben unserer Soldaten schützen. Das bedeutet, dass sie also mit voller Feuerkraft reingehen. Also sie fangen an mit Bombenangriffen, Artillerie, Feuer, danach mit riesengroßen Bulldozern, die alles wegwalzen, was als Deckung benutzt werden könnte, also Häuser und sonstige Dinge. Und danach kommen erst die Soldaten, die Infanterie rein mit Panzerunterstützung, die auf alles schießen, was sich bewegt. Die Israelis kündigen das an, dass sie reinkommen in bestimmte Gebiete, rufen die Leute dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Aber wenn man das dritte, vierte, fünfte Mal geflohen ist, ist man dann auch einfach müde, hat mir Ali auch mal erzählt. Also für die Zivilbevölkerung, die zwischen den Fronten gefangen war, wurde die Situation immer unerträglicher und der Krieg hält in Gaza ja noch immer an. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts am 14. Oktober. am Tag der Unabhängigkeit Israels oder der Unabhängigkeitserklärung Israels marschieren 6 Armeen ein aus den benachbarten arabischen Ländern, um Israel zu vernichten. Und Israel schafft es, sich gegen diese Armeen zur Wehr zu setzen, schafft es gegen 6 sehr gut ausgerüstete Armeen aus 6 verschiedenen arabischen Ländern einen Sieg zu erringen, der auch auf der anderen Seite dazu geführt hat, dass Hunderttausende von Palästinenserinnen und Palästinensern fliehen mussten. Israel annektiert das Westjordanland. Und ja, wie gesagt, Hunderttausende von Palästinenserinnen und Palästinensern werden zu Flüchtlingen, die zum Teil in den Libanon reingehen, zum Teil nach Jordanien reingehen. Für die Israelis ist der Tag der Unabhängigkeit natürlich ein Tag der Freude 1948. Für die Palästinenserinnen und Palästinensern ist es ja das Jahr der Katastrophe, der Nakba, wie sie das sagen. Also bis heute leben die Palästinenserinnen und Palästinenser von damals beziehungsweise ihre Nachfahren eben als Flüchtlinge. Und das ist auch übrigens die einzige Gruppe Menschen weltweit, die in der 6. und 7. Generation immer noch einen Flüchtlingsstatus hat. Das ist die einzige Gruppe von Geflüchteten, für die es eine eigene UN-Hilfsorganisation gibt, nämlich UNRWA. Das ist schon ein sehr besonderer Status, den die Palästinenserinnen und Palästinenser da haben. Und ja, gleichzeitig gibt es eben immer wieder Bestrebungen aus der arabischen Welt heraus, den Staat Israel zu vernichten. Es gab immer wieder mal Kriege gegen Israel. Am bekanntesten ist natürlich der Yom Kippur-Krieg 1973, als Israel überraschend am höchsten jüdischen Feiertag angegriffen wird. Und immer wieder schafft es Israel eben, sich diese Angriffe zu erwehren. Allerdings führt das Ganze auch dazu, dass die israelische Gesellschaft sich immer weiter militarisiert hat, mittlerweile eine rechte bis rechtsextreme Regierung hat unter Netanyahu, die selber auch nichts mehr von Frieden wissen will oder von einem Palästinenserstaat wissen will. Es gab zwischendurch immer wieder lichte Momente der Hoffnung, Verträge von Oslo und andere, wo es den Anschein hatte, dass es irgendwie doch eine friedliche Lösung geben kann. Aber das scheint jetzt mit dem 7. Oktober erstmal vorbei zu sein. Und ja, die Hamas, die Hezbollah, andere bewaffnete Gruppen in der Region sprechen Israel das Existenzrecht immer noch ab und ziehen dann auch andere Länder wie den Libanon, wie Syrien, wie den Irak in diesen Konflikt hinein. Also ich war sehr, sehr häufig in Israel. Ich war sehr häufig in der Westbank, also im Westjordanland. Ich war mehrere Male im Gazastreifen und ich weiß einfach, dass die Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, die meisten, überhaupt keine Lust mehr auf diesen Konflikt haben. Natürlich nicht. Also, ne, warum sollen wir für irgendwelche Extremisten sterben? Aber das Problem ist, dass diejenigen, die Waffen in der Hand haben, eben diejenigen sind, die die Kontrolle haben und auch diejenigen sind, die das Rad der Eskalation immer weiter drehen. Und das ist einfach wirklich bitter. Die Menschen haben davon die Nase voll und das hat auch Nabil Costa sehr deutlich gesagt.
Wenn ich den Westen anspreche, dann tue ich das jetzt durch Sie, um eine richtige Lösung zu finden und die Entscheidungsträger dazu zu bewegen, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir können nicht weiter alles aufschieben und jeden sich selbst überlassen. Wir müssen uns zusammensetzen und miteinander reden. Die Dynamik hat sich jetzt völlig verändert. Ob es um Palästinenser, Israel, Schiiten oder andere geht. Die Palästinenser sind Sunniten. Die Schiiten, die Hisbollah ist schiitisch. Dann gibt es im Libanon auch noch viele Christen. Die Lage ist vielschichtig. Israel handelt unberechenbar und diese neue Dynamik muss angegangen werden. Es kann nicht länger von der Laune eines Anführers abhängen, ob getötet wird, Flugzeuge geschickt werden oder Entführungen stattfinden. So kann es nicht weitergehen.
Ralf, wie gesagt, lebt jetzt in einer Kleinstadt im Zentral-Israel. Er hat mir gesagt, er möchte zurückgehen, sobald Qaaza wieder aufgebaut worden ist. Das wird sicherlich dauern. Also ich war im Dezember vergangenen Jahres in Qaaza und das war schon sehr bitter zu sehen. Also so ein Kibbutz ist einfach ein sehr schönes, ruhiges, kleines Dorf, akkurat gemähte Rasenfläche, kleine, schöne, pittoreske Häuser, eigentlich ein Ort der Ruhe, so eine Oase der Ruhe eigentlich. Und jetzt war eben alles zerstört, viele Häuser, ausgebrannte Ruinen und natürlich auch ein fürchterlicher Platz, weil da allein 64 Menschen gestorben sind. Und trotzdem will Ralf zurück mit seiner Frau, weil er sagt, es ist unser Zuhause, aber erstens warten wir so lange, bis Qaaza wieder aufgebaut ist und zweitens muss es so sein, dass unsere Regierung uns eine Sicherheitsgarantie geben kann. Die Kritik an der Regierung ist in Israel sehr, sehr groß, muss man sagen, dass sie den 7. Oktober zugelassen hat. Die Israelis sind ja angeblich oder verfügen eigentlich über die besten Geheimdienste weltweit, allen voran den Mossad. Und dass das alles durchgegangen ist, dass nicht gemerkt wurde, was da auf der anderen Seite der Grenze passiert und geplant wird, das ist schon eine sehr, sehr bittere Niederlage für die Sicherheitsbehörden gewesen und wird auch von vielen, vielen Menschen in Israel der Regierung angekreidet.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Ralf, wie gesagt, also will nach Qaaza zurück. Ali lebt mit seiner Familie immer noch im Ungewissen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist immer noch Krieg in Gaza, wird immer noch geschossen, schafft es die Hamas immer noch zu attackieren, auch immer noch Raketen zu schießen. Wir sind jetzt natürlich auch ein bisschen bestärkt dadurch, dass der Krieg im Norden Israels bzw. im Süden des Libanon eskaliert. Das war ursprünglich der Plan auch der Hamas-Führung wohl, mit dem Überfall am 7. Oktober einen Flächenbrand auszulösen und den Libanon in den Krieg zu ziehen, möglicherweise sogar den Iran als die Schutzmacht der Hamas und der Hezbollah in einen Krieg mit Israel zu bewegen. Das hat nicht geklappt, am Anfang jedenfalls nicht. Jetzt scheint zumindest der Libanon auch in Flammen aufzugehen und das passt genau in das Kalkül der Hamas. Ali, wie gesagt, ist mit seiner Familie jetzt in einem Rohbau. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Die Nachrichten schwanken so zwischen Trauer, Angst und dieser Ungewissheit darüber, wie es jetzt weitergeht. Für ihn ist klar, wenn dieser Krieg jemals beendet sein würde, wenn er das überlebt, was er auch nicht weiß, er sagt, wir können einfach jeden Tag sterben, weil jeden Tag Bomben fliegen, dann möchte er mit seiner Familie aus dem Gazastreifen raus. Nabil hat ganz klar gesagt, er bleibt im Libanon. Der Libanon ist für ihn das Zuhause. Besonders an Nabil ist ja auch, dass er Christ ist. Er sagt, also wir wollen im Libanon bleiben, egal was passiert, denn wir wollen dafür sorgen, dass es eben einen Ausgleich zwischen den Religionen gibt, dass es Frieden zwischen den Religionen gibt. Das wollen wir auch mit unserer Arbeit machen. Und er sagt, natürlich ist die Situation jetzt gerade eine ganz furchtbare und eine Eskalation, wie er die selbst noch nie erlebt hat. Nabil ist Jahrgang 1957, hat also schon viel erlebt, aber er sagt sowas noch nicht. Und ja, aber wie gesagt, er will im Libanon bleiben. Ich hoffe einfach nur, dass die drei eine bessere Zukunft haben, dass es irgendwie gelingen kann, dass dieser Konflikt gelöst wird, wie auch immer. Also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, muss ich ehrlich sagen. Obwohl das Leben irgendwie weitergeht, auch in Israel. Also als ich die letzten Male da war, konnte man also beispielsweise in Tel Aviv am Strand sitzen und Cocktails trinken, während irgendwie ein paar Meter weiter in Gaza oder ein paar Kilometer weiter in Gaza Bomben fielen. Obwohl da so eine gewisse Normalität eingekehrt war, muss man sagen, dass das ändert sich jetzt wieder durch die Auseinandersetzung mit der Hezbollah, ist sowieso ein Leben im Ausnahmezustand. Ralf hat mir erzählt, wie sehr ihn nach einem Jahr das Kriegsterminal nervt und wie man sich Normalität wünscht.
Wir haben auch gerne mal unterhalten uns über das Wetter und über was Essen kostet und Benzin und Autos und so weiter, Fußball. Das haben wir auch mal gerne, nicht nur immer über die Politik und Krieg und so weiter. Wir wollen gerne irgendwie wann wieder in normales Leben zurück. Nach einem Jahr leben wir nur immer mit Krieg und zum Beispiel jetzt bei uns. Wir haben 64 Leute ermordet in der Kibbutz und nach einem Jahr im Judentum hat man eine Art Gedenkenstag für jeden an dem Friedhof, wo der liegt. Also wir gehen jetzt in den letzten Wochen ungefähr in 64 Friedhöfe, um unsere Freunde zu anerdenken. Das ist normalerweise geht man einmal im Jahr zu jemandem. Jetzt gehen wir in einem Monat zu 64 Stellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Schmerz ist, was das bedeutet für die Familien und so weiter. Ganz nicht normale Sachen und die sind nicht in unserem Dorf beerdigt, weil man da nicht Leute beerdigen konnte, weil das eine Kriegszone war. Also sie sind im ganzen Land in verschiedenen Stellen begraben. Also das Thema geht nicht zu Ende. Wir sind immer damit total übertroffen.
Die Geschichten von Ralf, Adi und Nabil zeigen uns die menschlichen Schicksale hinter den Schlagzeilen. Das finde ich immer total wichtig, egal wo ich unterwegs bin, in welchem Konflikt oder Krisengebiet auch immer, zu zeigen, was Krieg mit den Menschen macht, was Konflikte mit den Menschen macht. Und dass es Hoffnung gibt, das zeigt vielleicht so ein kleines Beispiel am Ende. Ich habe einen Bericht geschrieben über Ralf und Ali, den könnt ihr nachlesen auf unseren Portalen der Funke Mediengruppe, habe deren beiden Schicksale so ein bisschen miteinander verwoben und habe die Geschichte danach beiden geschickt, nachdem die publiziert war. Und beide haben mir zurückgeschrieben und Ali hat mir dann geschrieben, dass es ihm total leid täte, was Ralf passiert ist, dass er so viel Angst ausstehen musste in seinem Schutzraum, als die Hamas-Terroristen Qaaza überfallen haben. Ali hat mir auch geschrieben, dass es ihm leid tut um einen Freund von Ralf, der immer noch in Geiselhaft der Hamas ist, und ob ich ihm bitte schöne Grüße ausrichten könne und ihm alles Gute wünschen. Und Ralf wiederum schrieb mir zurück, dass er Ali auch nur das Beste wünschen würde und es für ihn schön wäre, wenn er mal mit Ali in Kontakt kommen könne und sich vielleicht auch mal irgendwann mit ihm treffen könne. Also das ist einfach, ich glaube, am Ende geht es um Menschen. Am Ende geht es um Menschen und Menschen wollen nicht sterben, Menschen wollen nicht leiden für irgendeinen Wahnsinn. Wenn Hamas sagt, wir sind ein Volk von Märtyrern, dann muss ich ehrlich sagen, wenn ich die Kinder sehe, die keine Beine mehr haben und wimmernd im Dreck in Gaza liegen, glaube ich nicht, dass die unbedingt Märtyrer sein wollen. Wenn das Leute sagen, die in irgendwelchen klimatisierten Fünf-Sterne-Hotels in Katar sitzen und so einen Dreck von sich geben, kriege ich schon ziemlich die Wut, muss ich sagen. Und ich hoffe einfach, dass sich irgendwann die Menschlichkeit durchsetzt, auch in diesem Konflikt, der so unlösbar scheint, dass vielleicht irgendwann, das wäre eine tolle, tolle Folgegeschichte, Menschen wie Ali und Ralf und Nabil mal zusammen an einem Tisch sitzen und sich einfach über das unterhalten können, was ihnen widerfahren ist, und ihre Traumata, die sie erlebt haben, austauschen und vielleicht ja dadurch dann irgendwie mit diesen Traumata auch fertig werden. Und vor allem hoffe ich, dass die drei überleben. Das ist in diesen Tagen ja auch nicht unbedingt sicher. Und dass ich irgendwann mal eine Nachfolgegeschichte mit den drei machen kann. Ich danke euch, dass ihr bei dieser Folge von Im Krisenmodus dabei wart. Der Podcast wurde produziert von Alexander Baumeister. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an krisenmodus@funkemedien.de. Nochmal danke fürs Dabeisein. Und falls euch der Podcast gefällt, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen könntet. Wir sind ja auf allen gängigen Podcast-Kanälen unterwegs. Und ja, freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei uns zu haben. Danke euch. Wünsche euch alles Gute, bleibt sicher, stay safe und bis dahin, mach's gut.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.
Ein Podcast von Funke.